Hallo Henning.
Hallo Nadja. Und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Ausgabe von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, dem weltallerbestigsten Podcast zum Thema Arbeitsrecht, dem spannendsten Rechtsgebiet der Welt. Mhm. Und zusammen mit der besten Co-Podcasterin der Welt werden wir heute diese Folge zum Besten geben. Und Nadja, was kommt immer zu Beginn unseres Podcasts?
Der Teaser.
Der Teaser, genau. Und da habe ich heute mir Folgendes überlegt. Und zwar wird es heute gehen um eine Betriebsräteversammlung.
Okay.
Ein Tagungshotel, einen Treppensturz und die gesetzliche Unfallversicherung. Was sagst du dazu?
Ein buntes Portfolio. Tagungshotel.
Ein Potpourri geradezu, oder?
Treppensturz. Ja, ja, ja. Lässt schon wieder viel Raum für Fantasie.
Ja, ja, genau. Du wirst auch wieder gefordert sein in dieser Folge, wie wir es schon gewohnt sind. Und ich habe mir gedacht, nachdem du ja beim letzten Mal schon so spannende andere Rechtsgebiete angeteasert hast, habe ich mir gedacht, schauen wir heute mal so an die Schnittstelle zum Sozialrecht. Das ist ja auch was wir bisher noch nicht gemacht haben. Was, glaube ich, zumindest unter Arbeitsrechtlern auch nicht den Ruf hat, besonders spannend zu sein, aber doch viele Schnittstellen zum Arbeitsrecht hat. Und
absolut,
das werden wir auch heute hier sehen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Wir springen ins Jahr 2010 und zwar in das besagte Tagungshotel. Da haben wir jetzt wahrscheinlich alle Bilder vor Augen, wie so Tagungshotels typischerweise aussehen. Möglicherweise befand sich dieses Tagungshotel in Baden-Württemberg.
Möglicherweise.
Dafür den Fall jedenfalls das Sozialgericht in Heilbronn zuständig war. Und der heutige Fall, Nadja, wir wollen uns da ja nichts zu Schulden kommen lassen, verknüpft zwei unserer absoluten Lieblingsthemen. Welche könnten das sein?
Oh Mann, oh. Also wir haben echt mit unserem Klischee-Bingo, wir müssen echt langsam aufpassen, dass wir dann irgendwann nicht mehr unter Arbeitsrecht gelistet werden, sondern unter, ich sag mal, es hat bestimmt wieder was mit Alkohol zu tun.
Ding, 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 aber, ding, ding.
Ding, 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 ding.
Sehr
ding.
Gut.
Aber beim Treppensturz liegt es auch, bei Tagungshotel und Treppensturz ist es irgendwie Reizwortgeschichte. Liegt nahe. Das, also ich würde mal sagen, Nummer eins ist auf jeden Fall Alkohol, Alkoholkonsum.
Richtig.
Nummer zwei, was ist eine weitere unserer Kernkompetenzen? Wir haben so viele, Henning.
Wir haben so viele. Ja, es ist ein bisschen weit hergeholt, dass es eine unserer Kernkompetenzen ist. Aber ich habe tatsächlich gedacht an die ganzen
Party.
Toilettengeschichten.
Oh, Toiletten.
Die du uns mal zum Besten gegeben hast. Und da ging es ja auch im weitesten Sinne um Arbeitsunfälle.
Richtig, genau.
Wenn an den Bayerischen Busch gebieselt wird, dann ging es um Arbeitsunfälle. Und ich habe gedacht, Alkohol und Arbeitsunfälle, das passt eh gut zusammen. Und da habe ich ja auch schon mal so eine Geschichte mitgebracht, wo es darum ging mit dem Alkoholverbot. Und insofern, never change a running system, ein bisschen Alkohol
absolut
in die Geschichte rein, kann nur gut werden. Es gibt ja, Nadja, unter Arbeitgebern viele Vorurteile, wenn es um das Thema Betriebsratsschulungen geht. Also Betriebsräte haben ja einen Anspruch darauf, dass sie geschult werden für ihre Betriebsratstätigkeit zu verschiedenen Themen, vor allen Dingen ja arbeitsrechtlicher Natur, muss man sagen. Also welche Mitbestimmungsrechte sie haben, was generell so im Arbeitsrecht gilt und so. Und da werden die häufig auch so für eine Woche angeboten. Da fährt man dann hin in so ein Tagungshotel meistens auch und nimmt dann an einer Schulung teil. Was gibt's da?
Yes.
Was kannst du dir vorstellen, gibt's da so aus Arbeitgebersicht für Vorurteile zu solchen Veranstaltungen?
Naja, zunächst mal finden Arbeitgeber es ja immer nicht so toll, dass das ja auch der Arbeitgeber bezahlen muss. Dann derjenige, der teilnimmt an diesen Schulungen, arbeitet ja in der Zeit auch nicht. Das heißt, doppelte Kosten mehr oder weniger. Dann lernen die dort ja vielleicht Dinge, die dann gar nicht unbedingt im Sinne des Arbeitgebers dann eingesetzt werden irgendwie. Also findet der Arbeitgeber grundsätzlich auch nicht so toll, wenn vielleicht dann das Betriebsratsmitglied so ganz genau weiß, wo die kleinen gemeinen Feinheiten im Arbeitsrecht zu liegen. Mhm. Und dann ist wahrscheinlich auch noch die Frage, ja, was macht man denn außerhalb dieser Schulungszeiten? Also da lässt man sich bestimmt auch gut gehen, würde ich mal sagen. Vielleicht noch ein bisschen Sauna dabei, ein bisschen Wellness und an der Bar gibt es noch einen Alleinunterhalter und vielleicht verknüpft man die Schulung in einem Tagungshotel auch noch mit einer Reise an einen Ort, wo man irgendwie Verwandte und Bekannte hat und ja, macht so ein bisschen Urlaub 2.0 draus. Also ich sage nicht, dass das alles so ist, aber das könnten so Gedanken sein, die Arbeitgeber vielleicht haben, wenn es ums Thema Betriebsräteschulungen geht.
Böse Gedanken hast du da, Nadja. Aber ja, habe ich auch schon gehört, dass es das so geben soll. Und wenn ich jetzt nochmal sage, es war ja hier keine Betriebsratsschulung, sondern es war sogar eine Betriebsräteversammlung, bei der also mehrere Betriebsräte eines Unternehmens zusammenkommen. Ich kann mir vorstellen, dass da diese Vorurteile sich bei dem einen oder anderen Arbeitgeber noch ein bisschen potenzieren und der sagt, also die hocken da den ganzen Tag nur zusammen, überlegen, wie sie mich ärgern können und abends saufen sie sich die Hucke dicht. Ich glaube, so mag der ein oder andere Arbeitgeber das sehen, wenn man es jetzt ganz stark vereinfacht, genau. Und hier war es eben so, unser Kläger, den wir begleiten wollen, der war Betriebsratsmitglied. Und er hat in der Zeit vom 19. bis zum 21. April 2010 an einer Betriebsräteversammlung in dem besagten Tagungshotel teilgenommen. Am 19.04., also am ersten Tag, war eben Anreisetag. Da ging es um 14 Uhr los. Auf der Tagesordnung standen dann 4 Diskussionspunkte, die man dort in dieser Betriebsräteversammlung dann erörtert hat. Und so ganz genau aufklären ließ es sich wohl nicht mehr. Aber so zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr war dann der erste Tag auch beendet, war die Diskussionsrunde durch. Das heißt, man hat so gute 5 Stunden, gab es wahrscheinlich noch die ein oder andere Kaffeepause, hat man sich dort ausgetauscht. Ja, Anreisetag geschafft, 19 Uhr, 19.30 Uhr. Was geschah dann, Nadja?
Jetzt kommt der Vergnügungsteil. Ja, wahrscheinlich mal noch Abend gegessen und gemütlich beisammengesessen, so wie du gesagt hast, an der Hotelbar im Tagungshotel. So muss es gewesen sein.
Sehr,
und vielleicht
sehr
hat man dabei also, auch was getrunken können.
Was getrunken, ja. Du hast es fast wörtlich aus dem Urteil wiedergegeben. Es kam zu einem geselligen Beisammensein.
Geselliges Beisammensein, okay. Schön.
Es fand ein geselliges Beisammensein statt. Es gab offenbar Essen. Und was gab es dazu? Wir sind in Baden-Württemberg.
Was trinkt man denn in Baden-Württemberg?
Naja, gut, klar, du als Bayerin sagst jetzt natürlich, keine Ahnung, was anderes als Bier gibt es ja nicht. Ja, aber
Tannerzäpfle, oder? Heißt das nicht so, das Bier in Baden-Württemberg?
Das soll es da geben, ja, aber ich glaube, Baden-Württemberg ist nicht in erster Linie für Schnäbbes und Bier bekannt.
Wein? Weiß ich nicht, das ist ja nicht Italien.
Jetzt hast du aber viele deutsche Weinliebhaber vor den Kopf gestoßen. Ich würde schon sagen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und vielleicht noch
die
das Saarland. Da gibt es jedenfalls Weine und so ist es wohl auch hier gewesen. Der Kläger hat laut Zeugen, ich sag mal so, die Zeugen waren andere Betriebsratsmitglieder. Also wie objektiv das jetzt am Ende des Tages war, sei mal dahingestellt. Laut Zeugen hat er 3 Viertelliter, also 3-mal 1/4 Liter Wein getrunken. Also ein 3/4 Liter am Ende des Tages, eine Flasche zum Essen danach.
Schon sportlich.
Ist schon was, jetzt aber vielleicht auch nicht, also völlig maßlos. Die Frage ist, was ist danach passiert?
Sein Zimmer lag nicht im Erdgeschoss.
kombiniere, ja.
Würde ich jetzt
sehr
mal
gut
ganz scharfsinnig schließen aus diesem Reizwort Treppensturz.
Ja, oder das Restaurant lag im 8. Stock. Das kann natürlich auch sein.
Es stimmt. Das ist natürlich auch möglich. Jedenfalls musste der Kläger noch eine Treppe bewältigen. Und das hat nicht gut geklappt. Aus welchen Gründen auch immer, ob alkoholbedingt oder nicht, werden wir dann wahrscheinlich rausfinden. Aber wahrscheinlich kam es zum Treppensturz und war schmerzhaft.
Es kam zum bekannten Treppensturz, fast so bekannt wie der Prager Fenstersturz.
Prager Fenstersturz.
Der betriebsrätliche Treppensturz. Genau, wir wissen nicht ganz genau, was danach passiert ist. Was wir wissen, ist, dass mehrere andere Betriebsratskollegen den Kläger nach 1 Uhr nachts, also deutlich nach Ende der Veranstaltung, bewusstlos und da wird es dann eben weniger lustig, auch schwer verletzt im Treppenhaus gefunden haben.
Oh weia.
Und es in der Tat so aussah, als habe es einen Treppensturz gegeben. Also der Mann ist einfach die Treppe runtergefallen.
Oh.
Was haben die Betriebsratskollegen gemacht? Sie haben erste Hilfe geleistet und haben sogar einen Notarzt gerufen, der den Kläger wohl auch vor Ort noch intubiert hat. Also das scheint schon wirklich schwerer gewesen zu sein, was der sich da an Verletzungen zugezogen hat. Und um 3.55 Uhr, also wirklich deutlich nach dem Ende der Veranstaltung und auch deutlich nachdem man ihn da gefunden hat, kam der Kläger dann in der Notaufnahme an und wies diverse Kopf- und Lungenverletzungen auf. Also kein schöner Fall,
Nein.
Treppensturz, Unfall, schwere Verletzungen beim Kläger. Und jetzt die Frage an dich, Nadja, wie kann aus dieser schlimmen Begebenheit jetzt ein arbeits- bzw. sozialrechtlicher Fall werden?
Ja, also da kann es ja jetzt eigentlich nur um die Frage gehen, ob dieser Treppensturz denn als Arbeitsunfall einzustufen ist. Und du hattest es ja auch eingangs schon gesagt, dass wir uns dann im Sozialrecht befinden und es ums Thema Arbeitsunfall geht. Und das heißt, wir müssten uns jetzt wahrscheinlich angucken, war das denn Arbeitsunfall oder nicht? Ja.
Sehr
das wäre mal die Frage, die ich in den Raum stellen würde.
Sehr gut analysiert auf jeden Fall. In der Tat die Frage, Arbeitsunfall, ja oder nein? Der Kläger hat es jedenfalls geltend gemacht und hat sich an die gesetzliche Unfallversicherung gewandt und hat gesagt, hier, das war ein Arbeitsunfall. Warum hat er das gemacht? Was, Nadja, weißt du über die gesetzliche Unfallversicherung und das Thema Arbeitsunfall? Und ich weiß, das ist eine gemeine Frage, weil wir Arbeitsrechtler damit nicht so häufig zu tun haben. Aber notfalls kannst du ja frei assoziieren, was dir dazu einfällt.
Ja, also warum er es gemacht hat, es wird einen Kostentragungshintergrund einfach haben. Also ich meine, auch bei den Verletzungen, die du jetzt da aufgezählt hast, wird das eine langwierige Geschichte gewesen sein. Auch die Genesung wird länger vielleicht als 1-2 Tage gedauert haben. Ich weiß nicht, ob er jetzt privat unfallversichert ist oder nicht. Jedenfalls der Grund, warum er es als Arbeitsunfall geltend gemacht hat, könnte wahrscheinlich schon sein, die dahinterstehende Frage, wer kommt denn für die Behandlungskosten auf? Und wenn es eben ein Arbeitsunfall ist und sich dabei um eine versicherte Tätigkeit gehandelt hätte, bei der eben dieser Unfall passiert ist, dann würde die gesetzliche Unfallversicherung greifen und diese Behandlungskosten übernehmen. Das, denke ich, jetzt ist mal so der praktische Hintergrund, hinter diesem Arbeitsunfall ja-nein steht. Ja, genau. Und dann gibt es eben bestimmte Kriterien, wann was ein Arbeitsunfall ist und wann halt eben nicht.
Genau, also das ist ja grundsätzlich so, wenn ich ins Krankenhaus gehe und mich behandeln lasse, dann kostet das Geld. Ja, das vergisst man manchmal. Und diese Rechnung muss man in erster Linie, Privatversicherte kennen das, muss man halt selber bezahlen. Und dann das bei seiner privaten Krankenversicherung einreichen. Wenn man gesetzlich krankenversichert ist, dann muss man sich ja in der Regel dahin überweisen lassen von irgendeinem Kassenarzt. Und dann übernimmt das die gesetzliche Krankenversicherung. Nur die übernimmt es eben nicht, wenn es ein Arbeitsunfall ist. Und das ist natürlich für den Verunfallten auch nicht gerade spaßig, weil wenn ich mit dem Rettungswagen abtransportiert werde, ins Krankenhaus komme, dort mehrere Tage möglicherweise liege, operiert werde und so weiter, dann kann das natürlich schnell einige tausend Euro kosten. Und wenn meine Krankenversicherung mir dann sagt, nee, das war ein Arbeitsunfall, da müssen wir nicht zahlen, da musst du zur Unfallversicherung. Und die Unfallversicherung sagt, nee, das war kein Arbeitsunfall, da musst du dich an deine Krankenversicherung wenden. Dann ist das natürlich eine extrem blöde Situation für diesen Verunfallten. Und so dürfte es auch hier gewesen sein, dass wahrscheinlich die Krankenkasse erstmal gesagt hat, nee, das musst du schon als Arbeitsunfall geltend machen, da ist die Unfallversicherung zuständig. Und dann hat er sich eben an die gewandt. Vielleicht nochmal zum Thema gesetzliche Unfallversicherung, Nadja. Was fällt dir dazu noch so ein? Warum gibt es die? Vielleicht weißt du sogar, seit wann es die ungefähr gibt, beziehungsweise wer sie eingeführt hat.
Oh, das ist nicht nur der Bereich des gefährlichen Halbwissens, sondern des höchst gefährlichen Nichtwissens. Da kann ich jetzt nur noch Vermutungen anstellen. Aber wenn man sich so ganz generell mal überlegt, wo diese ganzen Sozialversicherungszweige denn eigentlich herkamen, das war doch alles so zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, würde ich mal meinen, wo es dann auch, sage ich mal, die Tätigkeiten überwiegend nicht am Schreibtisch stattgefunden haben, sondern noch ein bisschen gefährdungs- oder gefahrgeneigter waren als jetzt so der typische Bürojob, wenn ich da so ans Bergwerk denke oder ja, halt so die richtig schweren körperlichen Arbeiten auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch so ein bisschen mit der Entwicklung der Gewerkschaften zu tun hatte, dass also Arbeitnehmer auch immer stärker für ihre Rechte eingetreten sind und gesagt haben, wir brauchen hier mehr Schutz und können hier nicht, wenn wir sozusagen bei der Ausübung der Tätigkeit Leib und Leben riskieren, dürfen wir nicht damit alleingelassen werden, wenn dann da mal was schief geht, und dass man dann also gesagt hat, da macht's doch Sinn, alle zahlen ein bisschen ein, geben ein bisschen ab, und dann haben wir also hier so einen Topf. Das ist ja dann diese Unfallversicherung oder eben diese Berufsgenossenschaften, die ja teilweise dann auch nach verschiedenen Branchen und Industrien organisiert sind, die dann kollektiv beispringen, wenn es dann wirklich mal dazu kommt, dass man hier ja verletzt wird bei der Arbeit.
Sehr gut zusammengefasst. Eingeführt wurde die gesetzliche Unfallversicherung, ich glaube, mit einigen anderen Sozialversicherungen zusammen, sogar schon im Jahr 1884.
Ach, schau an.
Und zwar durch einen bekannten, mittlerweile glaube ich immer kritischer gesehenen deutschen Reichskanzler.
War das der mit dem Fisch, ne? Das war der mit dem Hering, ne?
Das war der mit dem Fisch, genau. Der mit dem Fisch und der Selter, oder? Dem Sprudelwasser. Das, glaube ich, gibt es auch noch von dem. Genau, das war uns Otto von Bismarck tatsächlich mit den Sozialreformen. Und ich glaube, und da bin ich jetzt auch im Bereich, also wirklich des, also maximal noch Viertelwissens, ich glaube, es hatte tatsächlich was mit den Gewerkschaften zu tun. Und ich glaube, es ging bei diesen Sozialgesetzen sogar darum, die zunehmende Macht der Gewerkschaften wieder ein bisschen einzudämmen, indem man gesagt hat, der Staat kümmert sich und ihr müsst euch da gar nicht so sehr gewerkschaftlich engagieren. Und da kommt's her, also schon wirklich doch relativ lang, also fast 150 Jahre, wenn ich jetzt richtig rechne, gibt es diese gesetzlichen Unfallversicherungen schon. Und welche Fallkonstellationen, also du hast ja schon gesagt, es gibt im Prinzip Arbeitsunfälle. Zwischen welchen Personen können denn solche Arbeitsunfälle auftreten, beziehungsweise könnten Regressansprüche bestehen aus einem Arbeitsunfall?
Zwischen welchen Personen? Ja, also ich meine, kommt ja auch immer darauf an, wer dann noch beteiligt ist. Also es kann ja auch sein, dass da mal zwei Arbeitnehmer tatsächlich auch beteiligt sind und der eine den anderen sogar verletzt, wo es ja dann auch irgendwie darauf ankommt, wie war genau der Hergang, war das irgendwie fahrlässig, grob fahrlässig, im Zweifel vielleicht sogar vorsätzlich. Also es können mehrere Arbeitnehmer im Spiel sein oder einfach Dritte, die jetzt mit dem Arbeitgeber nichts zu tun haben, Kunden oder andere Beteiligte. Heutzutage ist ja gar nicht mehr so viel Bergbau, aber Bau schon noch.
Schöner Satz, vielleicht müssen wir das als Folgentitel nehmen, Nadja. Heutzutage ist ja gar nicht mehr so viel Bergbau.
Ist gar nicht mehr so viel Bergbau, nur noch Bau.
Früher war mehr Bergbau.
Früher war mehr Lametta und mehr Bergbau.
Ja, mehr Bergbau auf jeden Fall.
Genau. Ja, aber in der Baubranche ist es tatsächlich ja auch immer noch ein großes Thema, also das Thema Arbeitsunfälle.
Ja, absolut. Und du hast richtigerweise gesagt, also es könnten zwei Arbeitnehmer untereinander sein, es könnte Beteiligung von Dritten sein, aber was ist wahrscheinlich sogar die häufigste Fallgruppe, wo ein verletzter Arbeitnehmer, gegen wen will der am häufigsten wahrscheinlich
Regress nehmen? Arbeitgeber.
Würde ich auch sagen, wahrscheinlich gegen den Arbeitgeber. Und genau das ist wohl auch der Sinn, habe ich nachgelesen, der gesetzlichen Unfallversicherung, dass man eben den Betriebsfrieden wahren möchte, indem man eben sagt, wenn es zu so einem Arbeitsunfall kommt, dann musst du eben nicht deinen Arbeitskollegen, der dir da mit dem Radlader über den Fuß gefahren ist, verklagen oder den Arbeitgeber verklagen, weil der den Betrieb nicht richtig gesichert hat. Und da muss man ja auch sagen, ich denke mal, das ist auch deine Erfahrung, Nadja, jemand, der ein Interesse an einem freudvollen Arbeitsverhältnis hat, der wird in der Regel nicht seinen Arbeitgeber verklagen. Also da schrecken wirklich viele vor zurück. Und deswegen ist es eben häufig so, wenn es dann zur Beendigung kommt und der Arbeitgeber vielleicht kündigt oder der Mitarbeiter gekündigt hat, dann wird nochmal sowas rausgeholt wie Urlaubsansprüche oder Überstunden oder so. Und im laufenden Arbeitsverhältnis schreckt man da eher vor zurück. Und genau das ist wohl der Hintergrund auch der gesetzlichen Unfallversicherung, dass man sagt, du sollst eben nicht dich vor Gericht streiten müssen mit deinem Arbeitgeber oder mit dem Arbeitskollegen, weil das eben dann auch das betriebliche Zusammenleben total beeinträchtigt, sondern dann soll halt diese Unfallversicherung eingreifen. Und wir merken schon, wenn man sich diese Zwecke und Herkunft und Zielsetzung der gesetzlichen Unfallversicherung anschaut, davon ist unser Fall ein Stück weit entfernt schon, wo da jemand im Tagungshotel die Treppe runterfällt. Er hat trotzdem den Arbeitsunfall geltend gemacht. Was hat die gesetzliche Unfallversicherung dazu wohl gesagt?
Ja, die gesetzliche Unfallversicherung hat erstmal wahrscheinlich gesagt zum war das denn, also Arbeitsunfall würde ja auch mal voraussetzen, dass es bei der Verrichtung einer betrieblichen Tätigkeit, würde ich mal meinen, irgendwie passiert ist. Und da könnte man ja vielleicht schon mal an mehreren Stellen einhaken und fragen, Moment mal, also Betriebsräte, Versammlung, nicht an der Betriebsstätte, dann vielleicht auch noch außerhalb der angesetzten und definierten Veranstaltungszeiten. Dann könnte man sich fragen, ist denn das Besteigen der Treppe an sich, hat das in einem betrieblichen Kontext stattgefunden, also bei der Verrichtung seiner Tätigkeit oder war das mehr so eine private Angelegenheit, das Besteigen der Treppe, also wo ist er hingegangen, was wollte er, warum, wann, und das ist doch schon mal eine ganze Vielzahl an Fragen, die sich da stellen.
Das stimmt, in der Tat hat die Unfallversicherung gesagt, ob das hier jetzt eine versicherte Tätigkeit war, ja, ob das jetzt im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stand, sei mal zumindest fraglich. Genau wie du es gesagt hast, Veranstaltungsende war so 19 Uhr, 19.30 Uhr. Das ist nachts irgendwann gegen 1 Uhr passiert. Ist das wirklich noch miteinander in Einklang zu bringen oder war er da privat unterwegs? Und ein zweiter Punkt, den ich bisher verschwiegen habe, was wurde im Krankenhaus, denn außer den schweren Kopf- und Lungenverletzungen noch beim Kläger festgestellt?
Der gute badische Wein wurde wahrscheinlich noch festgestellt, beziehungsweise dessen Reminiszenzen in Form von Restalkohol im Blut wahrscheinlich.
Sehr, sehr, sehr richtig. Dessen Reminiszenzen wurden festgestellt. Und was meinst du, wenn du jetzt mal eine Promillezahl an die Reminiszenz machen müsstest, wo mag er ungefähr vielleicht gelegen haben? Also ich erinnere
also du hast
an dreimal ein Viertel Liter.
Genau, aber du hast natürlich verschwiegen Größe und Körpergewicht, sonst könnte ich es jetzt natürlich exakt berechnen, ist ja ganz klar.
Stimmt, aus deinem Trinkversuch, da habt ihr das ja gelernt, oder? Ja.
Korrekt. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie stark der Gewohnheitseffekt ist. Jemand, der jetzt, glaube ich, seltener Alkohol trinkt, bei dem schlägt es dann vielleicht auch ein bisschen noch mehr zu Buche. Aber so eine Flasche Wein, gut, das war über den ganzen Abend verteilt, aber der wird schon, boah, ich habe keine Ahnung, aber lass mich mal kurz überlegen, was wird der gehabt haben. Um 4 Uhr morgens war er im Krankenhaus, sagst du.
Genau, 4 Uhr morgens kam er im, also das ist in der Tat bemerkenswert, ne? Also der ist dann ja auch noch zwischen dem Unfall um 1 und dem Eintreffen im Krankenhaus in nochmal 3 Stunden vergangen. Also ja, 4 Uhr morgens kann man
ja,
eigentlich.
Also ein Promille wird da, wird er schon noch im ganzstelligen, keine.
Also er hatte tatsächlich, und das finde ich witzig, weil ich habe da noch eine andere Entscheidung mir angeschaut, da war es exakt derselbe Promillewert.
Witzig.
Vielleicht kann uns das nochmal jemand, der irgendwie im medizinischen Bereich oder im Krankenhaus tätig ist, erklären, wie das sein kann, ob das irgendwie eine Logik hat, die dahinter steht. Er hatte 1,99 Promille.
Oh wow, das ist schon noch, das,
das
ja,
ist schon ordentlich. Also ordentlich. Da muss ich sagen, finde ich spannend, wie der das hingekriegt hat, zwischen 19 Uhr, 19.30 Uhr und 4 Uhr morgens diese 1,99 Promille von 3/4 Litern Wein, das ist schon bemerkenswert. Also
es besteht ja noch die Möglichkeit, dass es vielleicht mehr gewesen sein könnte.
Vielleicht waren es 3/4 Liter Wein, das kann natürlich sein. Ja. Man weiß es nicht. Möglicherweise haben die Zeugen da eben auch eine selektive Wahrnehmung gehabt. Das kann ja auch sein. Auf jeden Fall hatte er noch.
Konsums eigene 3/3 Viertel.
Auf jeden Fall hatte er noch recht stolze Reminiszenzen. Mhm. Und da hat eben die Unfallversicherung gesagt: Nee, also so spät in der Nacht da durchs Treppenhaus zu wanken, das ist nicht nur fraglich, ob das noch versichert ist, der wird auch aufgrund dieser Alkoholisierung einfach die Treppe runtergesegelt sein. Und das ist eine Sache, für die wir jetzt nicht haften.
Mhm. Lässt sich zumindest nicht ausschließen, dass es halt auch kausal war.
Genau. So, und jetzt war der Kläger wieder dran. Was hat der Kläger gesagt? Also das ist natürlich Verfahren mit einer gesetzlichen Unfallversicherung, ist so eine Art Verwaltungsverfahren. Mhm. Man stellt einen Antrag, die lehnen den ab. Dann legt man Widerspruch ein und dann wird dieser Widerspruch beschieden. Und der Kläger musste jetzt eben mal sagen, ich vermute mal, das wird nicht so ganz klar, dass er das in seinem Widerspruch vorgebracht hat, warum er eben diese Entscheidung der gesetzlichen Unfallversicherung für falsch hält.
Ja, also der wird vielleicht gesagt haben, ja, aber wenn es jetzt nicht Betriebsräteversammlung im Tagungshotel gewesen wäre, dann wäre ich ja da gar nicht gewesen und dann wäre ich da auch gar nicht die Treppe runtergefallen. Also, und warum war ich da? Weil ich nun mal im Rahmen meines Arbeitsverhältnisses Betriebsrat bin und im Rahmen meiner Betriebsratstätigkeit zu dieser Tagung musste, durfte, sollte. Mhm. Also so quasi Conditio sine qua non. Mhm. Wenn nicht Arbeitsverhältnis, wenn nicht Betriebsrat, wäre ich nicht da gewesen, wäre ich nicht die Treppe runtergefallen. Vielleicht so?
Sehr gut. Weiß nicht. Sehr gut. Ich muss auf jeden Fall sagen, du bist schlauer als der Kläger. Und dessen Rechtsvertretung auch, weil das haben die wohl nicht vorgetragen.
Okay.
Also die haben, nicht so dieses grundsätzliche, ich bin ja nur da gewesen, weil, vorgetragen, sondern die haben versucht, einen konkreter, fassbaren Zusammenhang noch zur...
Den inneren Zusammenhang zwischen Treppensturz und Tätigkeit, oder wie?
Genau, also zwischen Treppensturz um 1 Uhr nachts und Ende der Veranstaltung gegen 19 Uhr. Diesen Zeitraum haben sie versucht zu überbrücken.
Okay, ja, aber das kann ja dann nur gewesen sein, dass das quasi nur offiziell beendet war um 19 Uhr und danach habe man aber sich ja bestimmt noch über betriebliche Tätigkeiten unterhalten.
Natürlich.
Es wäre halt, also man hat halt nur zufällig nebenbei noch drei Viertel, wie viele Viertel auch immer, noch Wein konsumiert, aber eigentlich wäre man hauptsächlich damit beschäftigt gewesen, sich noch sehr engagiert und motiviert zu betrieblichen Themen, die den Arbeitgeber betreffen, zu unterhalten.
Absolut richtig, absolut richtig. Das hat er vorgetragen. Er hat gesagt, also auch beim Essen und auch nach dem Essen hat man natürlich noch mit Kollegen zusammengesessen. Und was hat man gemacht? Man hat über Probleme im Unternehmen gesprochen, über die Betriebsratstätigkeit und so weiter. Und man hat sich natürlich auch auf den nächsten Tag vorbereitet. Also schon mal so Revue passieren lassen, was da heute so passiert ist und schon mal einen gemeinsamen Ausblick gewagt, vielleicht auch schon mal ein paar Argumente ausgetauscht im Hinblick auf den Folgetag und hat natürlich da also weit überwiegend über berufliche Themen gesprochen oder über Themen, die mit der Betriebsratstätigkeit zusammenhängen. Und deswegen ist das quasi nahtlos, also übergegangen aus der Veranstaltung, über die Diskussion in den Treppensturz hinein und damit eben ein hinreichender Zusammenhang. Und was hat er zum Thema Alkoholisierung möglicherweise gesagt?
Gruppenzwang.
Die anderen coolen Kinder rauchen auch alle. Da musste ich, nee, das nicht.
Ja, ja, wird ja wohl gesagt haben, dass der Alkohol nicht ursächlich war für den Treppensturz, sondern dass er, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob er sich überhaupt noch erinnern konnte, wenn er da auch bewusstlos war, ist ja schon ein bisschen dramatischer Unfallhergang. Aber,
ja, also absolut richtig. Er hat gesagt, der Unfallhergang ist unklar. Er weiß nicht, er kann nichts dazu sagen, warum er da jetzt runtergefallen ist. Es war auch niemand dabei, es hat niemand gesehen. Und die einzigen Zeugen haben ihn da halt gefunden am Ende der Treppe. Aber ob das jetzt passiert ist, weil er alkoholisiert war oder weil er einfach das Treppenhaus nicht kannte, ja, und irgendwie ausgerutscht ist, das könne ja jetzt irgendwie nicht aufgeklärt werden. Mhm. Und damit sei jedenfalls nicht nachgewiesen, dass das jetzt an der Alkoholisierung lag. Und er hat auch noch was zu den 1,99 Promille gesagt.
Messfehler, oder?
Nee, das nicht, aber wir kennen ja solche Promillegrenzen auch aus dem Strafrecht. In welchem Kontext kommen die da vor?
Bei der Fahruntüchtigkeit vor allem. Da gibt es die relative und die absolute, glaube ich. Ich meine,
ich auch
mich
schon mal
dunkel
gehört,
zu erinnern.
Ja. Ja. Genau, also da gibt es Promillegrenzen beim Autofahren.
Ja.
Gibt's
aber da
die
ist
denn
man
auch,
ja doch schon
also er ist
beim
ja nicht
Treppensteigen,
Auto,
meinst du?
Er ist ja nicht Auto gefahren, genau. Gibt es die auch beim Treppensteigen, beziehungsweise vielleicht allgemeiner gefasst, gibt es die auch für Fußgänger?
Die gibt's, ich meine ja, also die gelten definitiv auch für Radfahrer, andere, aber gibt's auch. Also für Bewegen im Verkehr gelten die und die meine ich, es gibt die auch für Fußgänger, aber ich weiß nicht, wie hoch die sind oder was man denn dann ansonsten hätte berücksichtigen müssen. Mhm. Aber ich glaube, die, also ist aber jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, ist die absolute Fahruntauglichkeit nicht bei 1,7, wenn es ums Autofahren geht?
Ich hätte jetzt
1,6
gesagt, aber ich weiß es auch nicht genau, ehrlicherweise.
Also auf jeden Fall lag er drüber mit seinen
1,99. Ja, aber bei der Fahruntauglichkeit, ne? Und bei Fußgängern ist es wohl so, dass es gar keine fixe Promillegrenze gibt.
Ah, okay, schau an.
Sondern was ist dann die Alternative, wenn man keine fixe Promillegrenze hat, was muss dann vorliegen?
Die werden
sie
wahrscheinlich beweisen,
dass jemand eben nicht mehr so ganz bei sich war.
Wenn dann tatsächlich ein Unfall passiert ist, ist das dann so dieser Rückschluss, dass dann, weißt du, so mit diesen Gefährdung plus, wenn tatsächlich was passiert und halt ja der Einzelfall, je nachdem, also.
Was machen Polizisten, wenn sie Verdacht auf Alkohol haben? Also auf Verdacht auf Alkohol. Ich habe einen Verdacht auf Alkohol.
Einen schweren Verdacht auf Alkohol.
Wenn sie den Verdacht haben, dass jemand alkoholisiert ein Fahrzeug geführt hat,
ja,
außer
Test,
dass sie sagen,
natürlich.
Genau, außer dass sie sagen, bitte mal pusten. Was
ja,
machen die noch manchmal? Ja, das sind so Messungen, aber manchmal machen
und
die auch so
und
ganz
man schaut auch nach Ausfallerscheinungen, oder?
Yes, also exakt, so. Genau. Also das ist wohl das, was dazukommen muss, wenn ich keinen Unfall habe und keine absolute Fahruntauglichkeit oder keine absolute Promillegrenze, dann muss ich halt gucken, ob Ausfallerscheinungen vorliegen. Also das typische Schlangenfahren. Und
Schlangen
deswegen
laufen
die ja,
dann in dem Fall, oder?
Genau, müssen die ja auf so einer, hat man, glaube ich, schon mal gesehen in so Polizeidokus. Da gibt es so ein paar Sachen, glaube ich, die man machen muss. Also irgendwie mit dem ausgestreckten Zeigefinger die eigene Nasenspitze treffen. Das muss wahnsinnig witzig sein, wenn man da so betrunkene Leute hat, die dann irgendwie so sonst wo landen.
Das Auge.
Oder halt eben auch auf so einer Linie laufen und gucken, ob man das halt hinkriegt. Ne? Ich glaube, das sind so diese typischen Tests, die gemacht werden, um eben alkoholbedingte Ausfallerscheinungen feststellen zu können. Und das waren eben jetzt seine Argumente. Also er hat gesagt, zum einen kann man das mit dem Alkohol gar nicht feststellen, woran das lag, weil das völlig unklar ist. Es gibt keine absolute Promillegrenze, über der ich gelegen hätte. Das heißt, man hätte jetzt irgendwelche Ausfallerscheinungen gebraucht. Mhm. Die gab es aber nicht. Oder zumindest kann die keiner nachweisen. Deswegen mit dem Alkohol, ja, weiß man halt nicht, ob es damit was zu tun hatte. Und zum anderen.
Aber reicht der Treppensturz nicht aus, dass man sagen kann, das ist ja auch eine Art von Ausfallerscheinung vielleicht, oder? Weiß ich nicht. Bin
laut
koordinativ
nicht
mehr so.
Ja, also das hat er zumindest argumentativ nicht vorgetragen. Und zum anderen hat er eben gesagt, das ist eine versicherte Tätigkeit, weil das ja irgendwie nahtlos von dieser Veranstaltung über die inhaltlichen Diskussionen des Abends bis zum Treppensturz ging. Das heißt, auch da wichtiges Takeaway schon mal, haben wir schon mal gehabt, immer an die Arbeit denken. Das hatten wir ja auch bei unseren Toilettenfällen, glaube ich schon, oder bei deinen Toilettenfällen, dass es ganz wichtig ist, dass man natürlich immer über die Arbeit redet, weil dann kann man
always
auch behaupten, dass es ein Arbeitsunfall gewesen ist. Meinst du, Nadja, das hat die gesetzliche Unfallversicherung überzeugt, dieses Vorbringen?
Natürlich nicht. Also die waren ja schon mal naturgemäß anderer Meinung, mussten sie ja quasi eigentlich sein.
Richtig, richtig. Und
es ist ja jetzt auch kein Schwarz-Weiß-Fall. Also es lassen sich ja durchaus Argumente für und gegen Arbeitsunfall finden.
Das stimmt.
Und Frage ist auch, was hätte er denn sonst machen sollen? Also auch zurück zu deiner, mit wie viel Promille darf ich mich noch irgendwie als Fußgänger betätigen? Ich meine, ja klar, man kann ja dann irgendwie nach Taxi oder alternativen Möglichkeiten sich umschauen, aber gerade wenn es um so eine Treppe geht, wenn es keinen Lift gibt oder so, irgendwie hätte er wahrscheinlich ja auch da hinkommen müssen, wo er hin wollte.
Genau, also klar, das ist natürlich auch irgendwie ein Punkt. Ne? Er hätte irgendwann irgendwie ja auf sein Zimmer auch gemusst. Jedenfalls hätten wir gar keinen Fall zu berichten gehabt, wenn die Unfallversicherung jetzt gesagt hätte, du hast recht. Wir geben dem Widerspruch statt und zahlen das aus. Und insofern sind wir der Unfallversicherung sehr dankbar, dass sie gesagt hat, nein, überzeugt uns nicht, wir weisen den Widerspruch zurück. Und daraufhin kam es eben zu diesem Klageverfahren vom Sozialgericht Heilbronn.
Jawohl.
Jetzt werfen wir vielleicht nochmal einen Blick auf die Rechtslage, bevor wir dann zur Entscheidung kommen. Also Voraussetzung für einen Arbeitsunfall sind zwei Dinge. Also im Wesentlichen. Eigentlich sind es drei, aber fangen wir mal mit zwei wesentlichen Begriffen an. Das ist jetzt wirklich
Arbeit und Unfall vielleicht.
Exakt das, juristisch von der Pike auf. Wir brauchen für einen Arbeitsunfall einen Unfall. Und wir brauchen irgendwas mit der Arbeit. Das ist ganz wichtig. Und dann brauchen wir noch irgendeine Art von Kausalität, also einen ursächlichen Zusammenhang. Genau, also zunächst brauchen wir einen Unfall. Ein Unfall ist nach der Definition ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis, das zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führt. Das ist ein Unfall. Was würdest du sagen? Plus, Minus?
Ja. Ja, könnte man schon drunter fassen. Ich hätte es irgendwie noch gedacht, dass das auch irgendwie so plötzlich und unvorhergesehen sein müsste oder so, aber
ja, das steckt vielleicht so ein bisschen also in von außen einwirkendes Ereignis.
Einwirkend,
also,
ja, genau.
Es ist halt was anderes als eine Krankheit, ne, weil die ist meistens nicht zeitlich begrenzt, also eine chronische Erkrankung jedenfalls nicht.
Ja.
Und die wirkt auch nicht von außen auf den Körper ein,
außen
sondern
ein.
Ich brauche hier eben etwas, was von außen einwirkt, das habe ich wohl, indem ich da die Treppe runterfall und mir den Kopf stoß.
Ja.
Und zeitlich begrenzt ist es auch irgendwie, weil das hört ja auch wieder auf, dass ich die Treppe runterfall.
Ja.
Spätestens, wenn ich unten ganz am Ende angekommen bin. Und zu Gesundheitsschäden, ja, hat es auch geführt. Also ein Unfall ist relativ klar.
Kann
haben
man
einen
Haken dran machen, ja.
Dann ist eben die Frage, wie ist das mit der versicherten Tätigkeit? Also versicherte Tätigkeit ist natürlich grundsätzlich die Tätigkeit in dem Arbeitsverhältnis.
Mhm.
Bei einem Betriebsratsmitglied ist es auch die Betriebsratstätigkeit. Mhm. Da muss man wohl sagen, Treppensteigen minus, weil das war jetzt nicht seine Tätigkeit als Betriebsratsmitglied und auch nicht seine Arbeitstätigkeit. Aber das allein kann es ja auch nicht sein, sondern die Rechtsprechung sagt, es reicht ein innerer oder ein sachlicher Zusammenhang aus. Und der Kläger muss halt beweisen, dass es ein Unfall war. Da haben wir ja schon relativ schnell einen Haken dran gemacht und haben gesagt, ja, ein Unfall ist es wo. Er muss aber auch beweisen, dass es mit der versicherten Tätigkeit einen inneren oder sachlichen Zusammenhang gibt. Und dann muss es eben eine gewisse Kausalität geben. Also aufgrund dieser versicherten Tätigkeit muss es zu diesem Unfall gekommen sein.
Kam's zum Unfall. Ja.
Und das muss ich nicht beweisen, sondern dafür reicht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit aus. Also Beweis bedeutet ja, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit muss das Gericht sagen, das stimmt. Bei dieser Ursächlichkeit reicht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit. Also dass man sagt, ja, das kann sehr gut so gewesen sein. Und jetzt, Nadja, bist du gefragt als Sozialrichterin am Sozialgericht Heilbronn über diesen Fall jetzt mit dem, was wir darüber wissen, zu befinden und zu sagen, Arbeitsunfall, yo, versicherte Tätigkeit, hinreichend bewiesen und Kausalität, hinreichend wahrscheinlich. Was würdest du sagen? Wie würden Sie entscheiden?
Boah. Wie würden Sie entscheiden? Also ich tue mich irgendwie mit der versicherten Tätigkeit echt schwer. Also ja, klar, du hast ja auch schon gesagt, das ist ja natürlich nicht nur, wenn man jetzt bei der Arbeit ist, und das hatten wir auch ja schon bei den Toilettenunfällen, wann der Gang zur Toilette denn jetzt noch versichert ist und wann nicht. Aber ich finde, da ist man jetzt in dem konkreten Fall schon ein bisschen weit weg, weil ja, auch wenn die sich dann da noch über betriebliche Themen ausgetauscht haben, ich würde dann schon sagen, dass die zeitliche Distanz zum Ende der Veranstaltung und zum Treppensturz schon auch irgendwie dafür spricht, dass es halt eher eine privat veranlasste Tätigkeit war, dann auch dieses Treppensteigen. Bei der Ursächlichkeit, was ich vorhin so meinte, der wäre vielleicht ja gar nicht da gewesen, wenn es nicht irgendwas mit seiner Arbeit zu tun hätte, im weitesten Sinne. Ja, aber jetzt konkret, wenn man sich anschaut, konkret den Anlass oder konkret die Situation, in der der Unfall passiert ist, tue ich mich irgendwie schwer, da noch so eine Tätigkeit oder einen Zusammenhang zur Arbeit und zum Beschäftigungsverhältnis herzustellen. Von dem her hätte ich da irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten. Aber vor Gericht und auf hoher See, wer weiß, was das Sozialgericht Heilbronn dazu gesagt hat.
Ja, da weißt du ja, Nadja, wir als RechtsanwältInnen wissen natürlich immer ganz genau, was bei Gericht rauskommt, weil es ja nur eine richtige Entscheidung gibt. Deswegen sind wir ja die Lotsen auf hoher See und können das immer perfekt antizipieren. Ich finde es auch schwierig. Also ich finde es auch, es ist ein absoluter Grenzfall. Deswegen ist der ja vielleicht auch mir auf den Tisch geflattert, weil er eben dadurch auch so ein bisschen spannender ist. Du hast eigentlich viele zentrale Argumente, die für einen Zusammenhang sprechen, ja auch schon selber gebracht und hast ja gesagt, naja, ohne seine versicherte Tätigkeit wäre er nicht da gewesen.
Genau.
Und du hast auch gesagt, er musste ja auch aufs Zimmer zurück.
Ja.
Also er musste ja irgendwann durch dieses Treppenhaus. Ne? Also wenn wir jetzt wirklich nur mal schauen, also wenn wir den Alkohol mal außer Acht lassen, weil
genau,
das hat ja nichts mit der Frage der versicherten Tätigkeit zu tun.
Den musste er ja nicht trinken im Rahmen
der
versicherten
Tätigkeit. Das ist ja eine Frage tatsächlich der Ursächlichkeit.
Ja.
Wenn wir sagen, nur die Frage versicherte Tätigkeit, gibt es da noch einen Zusammenhang, dann muss man ja sagen, okay, offensichtlich, also so ganz genau wissen wir es nicht, aber unterstellen wir mal, der Schulungsraum und das Restaurant waren auf einer anderen Ebene des Hotels als das Zimmer. Das heißt, früher oder später hätte er durch das Treppenhaus gemusst, ob jetzt unbedingt nachts
gehen müssen.
Um eins,
genau. Ja,
sei mal dahingestellt, aber es hätte ja auch um 20 Uhr, also irgendwann musste er da durch.
Ja.
Und die Rechtsprechung sagt tatsächlich, bei Dienstreisen gibt es einen besonders umfassenden Schutz der Dienstreisenden. Was meinst du, was da so das zentrale Argument für ist?
Ja, ist halt schon ein Stück weit, sage ich mal, gefährlicher, wenn ich mich jetzt nicht in meiner alltäglichen Umgebung befinde, in meinem Betrieb und da auch den Weg dorthin kenne und dort die Wege im Betrieb kenne und die Abläufe dort kenne, sondern ich setze mich ja schon einem erhöhten Risiko aus, wenn ich mich auf so eine Dienstreise begebe. Da können ja zig Sachen passieren, wenn ich mich da aus dem geschützten Umfeld des Betriebs heraus begebe.
Genau.
Und habe ich ein höheres Risiko schon mal per se. Und das ist ja betrieblich veranlasst, weil hätte ich das Beschäftigungsverhältnis nicht, würde ich nicht auf Dienstreise gehen, müsste ich mich dem Risiko nicht aussetzen. Von dem her ist es ja schon nachvollziehbar, dass man sagt, da braucht man einen höheren Schutz.
Genau, also so ist es auch und das würde ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Also ich bin ja auch beruflich häufiger mal unterwegs zu irgendwelchen Gerichtsterminen oder Verhandlungen in ganz Deutschland und wenn ich so ans letzte Jahr zurückdenke, dann habe ich einige Hotels von innen gesehen und dort übernachtet. Und das sind ja immer interessante Erfahrungen, die man in so Hotels dann auch sammeln kann. Und interessante Menschen, die man da auch trifft. Und klar, das ist schon so, ne? Also wenn man in so ein großes Hotel kommt, man kennt sich ja nicht aus. Man weiß nicht genau, wie ist da was beleuchtet. Das ist schon ein Unterschied A zum Arbeitsplatz und B auch zum eigenen Heim, dass man eben sagt, naja, das ist halt einfach eine fremde Umgebung und da kenne ich eben die, im wahrsten Sinne des Wortes, Stolpersteine oder Stolperschwellen einfach nicht so gut. Und wie du auch sagst, ich bin ja auf der Dienstreise meines Jobs wegen. Also ich wäre ja nie im Leben in einem Tagungshotel in Castrop-Rauxel, wenn ich dort nicht Betriebsräteversammlung hätte, dann wäre ich irgendwie zu Hause. Und klar, müsste irgendwie nach der Tagesschau auch noch die Treppe hochgehen in mein Schlafzimmer. Aber die Treppe kenne ich, die kann ich im Schlaf gehen. Und das ist halt tatsächlich so, dass die Rechtsprechung sagt, deswegen gibt es da einfach einen umfassenderen Schutz. Und sie haben auch konkret hier in dem Fall gesagt, der Kläger, der hat ja das Hotel auch nicht verlassen. Also der war in dem Hotel wegen dieser Veranstaltung. Ja. Das Essen gehört wohl auch noch irgendwie dazu. Klar, danach war jetzt nicht jeder verpflichtet, bis 1 Uhr nachts noch 3/4 Liter Wein zu trinken. Da hätte man auch früher aufs Zimmer gehen können. Aber er musste ja früher oder später auch aufs Zimmer zurück. Und deswegen sagen sie, auch eine private Unterbrechung wäre unschädlich gewesen. Mhm. Also auch wenn ich auf einer Dienstreise bin und dann zwischenzeitlich irgendwie, du hattest das ja auch bei den Betriebsräteschulungen angesprochen, mal Bekannte besuche. Und dann ins Hotel zurückkehre, irgendwo beginnt ja die Dienstreise wieder.
Wieder, genau.
Und deswegen schadet eben so eine private Unterbrechung jetzt auch nicht. Wir wissen nicht genau, ob es privat oder nicht privat. Es gab ja ein geselliges Beisammensein.
Gesellige Beisammensein.
Und ob das jetzt privat war, ob das dienstlich war, das Gericht hat jedenfalls möglicherweise aus eigener Erfahrung gesagt, bei einem geselligen Beisammensein gibt es keine scharfe Grenze zwischen dienstlich und privat. Finde ich einen ganz gefährlichen Satz, wenn man den so stehen lässt, in Bezug auf Weihnachtsfeiern etc. Also da kann ich nur dringend empfehlen, auch bei einem geselligen Beisammensein im betrieblichen Kontext eine scharfe Grenze zwischen betrieblich und privat einzuhalten. Aber in Bezug auf die Gespräche stimmt das wohl, dass man gesagt hat, naja, also die werden sich über dies und das und jenes unterhalten haben. Und da kann natürlich gut was Dienstliches dabei gewesen sein. Und insofern haben sie es tatsächlich hier ausreichen lassen für einen hinreichenden dienstlichen Zusammenhang, dass der eben im selben Hotel war, dass der auf sein Zimmer musste, dass der sich mit seinen Kollegen über dienstliche Themen auch unterhalten hat. Und haben gesagt, das gehört noch zur versicherten Tätigkeit.
Okay.
Und damit kam es eben auf die Frage an, war denn jetzt die versicherte Tätigkeit auch ursächlich für den Treppensturz? Oder hatte der möglicherweise eine andere Ursache, nämlich klar den Alkoholkonsum? Und da ist es so, dass solange eine Gefahr durch den Alkohol verursacht wird, also der Alkohol ursächlich für diese Gefahr ist und die realisiert sich dann, das ist nicht abgedeckt durch die gesetzliche Unfallversicherung. Die soll eben die Gefahr aus der Tätigkeit, dass ich mich in einem fremden Treppenhaus befinde und da ganz viele gemeine Stolperschwellen sind, dagegen soll ich geschützt werden. Nicht dagegen, dass ich strunzbesoffen die Treppe runtersegel, um es mal zugespitzt zu sagen. Und deswegen ist eben hier die Frage, ja, was sagen wir jetzt dazu? Also 1,99 Promille.
Ja.
Man hat ihn da gefunden. Wie ist
aber
das
dazu muss man ja dann vielleicht gar nichts mehr sagen, nachdem du ja schon gesagt hast, dass sich da so ein bisschen die Anforderungen an die Darlegung oder an den Beweis schwächer sind als bei den anderen beiden Kriterien. Nämlich, dass es der Arbeitnehmer hier nicht beweisen muss, sondern dass es sozusagen nur hinreichend wahrscheinlich sein muss. Und da kann man ja auch sagen, ja gut, vielleicht ist mir tatsächlich auch schon mal selber passiert, ein Treppensturz, weil, also unalkoholisiert möchte ich direkt dazu sagen.
Ja, ja, genau. Ich wollte gerade nach der Promillezahl fragen.
Auch nicht im beruflichen Kontext. Ja. Aber wer kennt es nicht, wenn man in so einem Treppenhaus ist und dann geht plötzlich das Licht aus, weil es so eine automatische Zeitschaltung ist und dann zack, geht die aus und man befindet sich irgendwo gerade so in Mid-Air und dann segelt man irgendwie ab. Also hätte ja auch sein können. Also es lässt sich zumindest nicht ausschließen, dass es andere Ursachen für diesen Treppensturz gibt als die 1,99, auch wenn die wahrscheinlich jetzt nicht dabei geholfen haben, die Treppe unfallsicher zu besteigen. Aber wenn die jetzt schon mal den Zusammenhang herstellen und sagen, das reicht aus für die beruflich veranlasste Tätigkeit und dann, glaube ich, haben sie es an der Kausalität nicht mehr scheitern lassen.
Ich glaube auch, dass das irgendwie solche Erwägungen waren. Vielleicht hat das Gericht auch ein bisschen gesagt, naja, wen soll es denn hier im Zweifel treffen? Ja, soll es jetzt den Kläger treffen, der da gemütlich mit seinen Betriebsratskollegen beieinander gesessen hat, vielleicht ein Glas Vino zu viel getrunken hat, der da nun runtersegelt und dafür nun ein paar tausend Euro tragen muss? Oder ist es vielleicht dann doch bei der gesetzlichen Unfallversicherung ein bisschen besser aufgehoben, wenn die dann am Ende aus dem versicherten Geld, was sie ja eh irgendwie eingesammelt haben,
ja,
jetzt für diesen Unfall aufkommen müssen. Und ich glaube, man kann es tatsächlich ehrlicherweise in beide Richtungen entscheiden. Also hinreichende Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, also ich persönlich würde schon sagen, wenn jemand mit 1,99 Promille, wohlgemerkt wahrscheinlich 3 Stunden nach dem Sturz gemessen, eine Treppe runterfällt, dann gibt es schon eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt überwiegend auf den Alkohol zurückzuführen ist. Wäre meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, man kann genauso gut sagen, naja, dass das am Alkohol lag, können wir nicht beweisen. Ausfallerscheinungen hat er, oh Wunder, nach Aussage seiner Betriebsratskollegen nicht gehabt. Gut, am Ende war eine einzige Ausfallerscheinung, als er da am Ende der Treppe wohl lag. Also daran kann man es nicht mehr festmachen, wie er dann im Krankenhaus angekommen ist. Aber bevor er aufgebrochen ist ins Treppenhaus, hat er keine Ausfallerscheinungen gezeigt. Und es gibt eben keine absolute Verkehrsuntüchtigkeit, wie beim Autofahren, ab einem gewissen Promillewert. Ja. Und deswegen kann man da nicht wirklich sagen, dass diese 1,99 Promille einen wesentlichen Einfluss auf ihn gehabt haben. Und insofern, ja, ist es durchaus wahrscheinlich, dass eben vielleicht das unbekannte Treppenhaus ihm zum Verhängnis geworden ist. Jedenfalls kann man es nicht wirklich ausschließen. Ja, und da hat das Gericht wahrscheinlich dann wirklich einen Beurteilungsspielraum gesagt, was ist jetzt hinreichend wahrscheinlich, dies oder das. Und hat gesagt, ja, also für uns reicht das aus. Und damit haben wir einen Arbeitsunfall. Und damit bekommt der Kläger dann am Ende das Geld von der gesetzlichen Unfallversicherung erstattet und muss die seine Rechnung bezahlen. Und ja, insofern, auch deshalb habe ich gedacht, den Fall können wir hier machen, obwohl es ja zwischendrin dramatisch war mit schweren Verletzungen. Am Ende ist es dann insofern gut geworden, dass der Kläger eben Recht bekommen hat und man gesagt hat, okay, das war ein Arbeitsunfall.
Ja.
Und ja, ich glaube, als Takeaway kann man da auf jeden Fall draus mitnehmen, dass es wichtig ist.
Zu Vino sage ich Nino, oder? Zu,
wenn man zu Vino Nino sagt, dann ist es wahnsinnig wichtig, dann in die Gespräche, die man dann führt, immer noch mal was Berufliches einfließen zu lassen.
Das wäre
das Takeaway. Weil man dann sagen kann, also da habe ich aber auch noch, und das fällt uns ja besonders leicht, Nadja, weil selbst wenn wir nicht mit Kollegen unterwegs sind, könnten wir ja Mandanten akquirieren. Also wir könnten ja gerade versucht haben, unseren langjährigen Schulfreund, den wir nach vielen Jahren wiedergesehen haben, beim 7. Glas Gin Tonic einfach als Mandanten zu gewinnen. Und dann hätte man vielleicht auch noch eine Chance, da in die versicherte Tätigkeit zu kommen.
Hätte man noch eine Chance, da reinzurutschen. Ja. Weil ich sagen muss, jetzt so vom Ergebnis her finde ich den Ausgang des Falls wirklich eigentlich sehr besänftigend, weil gerade wenn die Verletzungen so schwerwiegend waren, das ist ja oftmals dann auch was, was nicht nur mit ein paar tausend Euro getan ist, sondern vielleicht hat der tatsächlich sogar noch irgendwelche Folgeschäden, die ihn noch jahrelang begleiten, wo er noch jahrelang irgendwie in medizinische Behandlung muss. Und dann dann finde ich es in so einem Fall, in dem man beide Seiten irgendwie gut hätte verargumentieren können, dann auch schön, wenn man sagt, das fühlt sich auf jeden Fall auch gerechter an, würde ich mal sagen, jetzt dann nicht. Sehr, ist schon gestraft genug mit dem Unfall, würde ich meinen.
Sehr gut, Nadja. Deswegen habe ich den Fall auch ausgesucht und ich bin froh, wenn ich dich am Ende wieder besänftigen konnte mit dem Ausgang, weil das hätte ich jetzt nicht beantworten wollen. Dich jetzt so in die Nacht zu entlassen, aufgebracht und aufgewühlt über die Ungerechtigkeiten des deutschen Sozialversicherungsrechts. Ja, mehr kann ich dazu tatsächlich dann nicht beitragen. Das war der Fall. Ich habe lustigerweise vielleicht noch 3 Sätze im Anschluss noch dann ein weiteres Urteil aus dem Jahr 2018 gefunden, ich glaube vom Sozialgericht Dortmund. Und die haben sich auf diese Entscheidung bezogen. Und das war ein ganz ähnlich gelagerter Sachverhalt. Da gab es einen lustigen Grillabend, damit sich bestimmte Abteilungen einfach mal näher kennenlernen.
Ja.
Und es wurde auf Kosten des Arbeitgebers gegrillt und auch Alkohol ausgeschenkt. Und das ging wohl relativ lange auch. Es war dann einiges streitig, wann der Geschäftsführer gegangen ist, ob der um Mitternacht schon gegangen ist oder erst um 1 Uhr.
Mhm.
der verantwortliche Planer für diese Veranstaltung, hat mir gut gefallen von der Einstellung her, hat gesagt, also wer da vor Mitternacht oder 1 Uhr gegangen ist, der hat den Zweck der Veranstaltung nicht verstanden. Also es war auf ein
toll in diese Abs-
auf diese ein geselliges Beisammensein ausgelegt und auf gut Deutsch gesagt, man sollte sich da auch ordentlich betrinken, um einfach mal die Kollegen mal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Und da hatten wir eben auch eine Klägerin, die dann, das wäre auch ein modisch spannender Fall gewesen, mit Stiefletten mit ganz bestimmten Absätzen, habe ich jetzt nicht mehr parat, hat sie versucht, mit einer Kollegin zur Toilette zu gelangen und die war nicht in dieser Scheune, in der gefeiert wurde, sondern im Haupthaus. Und da wollte man eine Treppe hochsteigen, hat dann oben festgestellt, die Tür ist abgeschlossen, wollte wieder runter. Es kam, wie es kommen musste, mit dem Absatz und einem Promillebereich von 1,99, lustigerweise. Also da musste ich wirklich schmunzeln.
Das war dann genau gleich bei mir.
Ist sie dann umgeknickt und hat sich, glaube ich, irgendwie einen Knöchel gebrochen oder sowas.
Oh, ja, ja, ja.
Und ja, das war auch ein durchaus spannender Fall. Da ging es dann auch irgendwie, sie hat dann auch erst irgendwie nach 3 Stunden eingewilligt, dass ein Krankenwagen gerufen wird, weil sie zeitnah in den Urlaub wollte und gar keine Lust hatte, dass jetzt jemand sagt, der Knöchel ist gebrochen.
Auch blöd.
Es war auch streitig, ob sie im Krankenhaus nur noch dummes Zeug von sich gegeben hat oder noch artikuliert sprechen konnte. Auch da wurde umfangreich Beweis erhoben. Und am Ende war es dann eben auch da so, dass man gesagt hat, unter Verweis auf diese Heilbronn-Entscheidung, das war auch noch versicherte Tätigkeit, weil der Zweck war hier dieses Kennenlernen. Es gab kein offizielles Ende der Veranstaltung. Ja, auch wichtig. Vielleicht auch mal ein Hinweis an alle Arbeitgeber. Wenn man seinen Mitarbeitern den Schutz der Unfallversicherung möglichst lange zugutekommen lassen will, dann solche Veranstaltungen nicht offiziell abläuten. Gibt es das Wort abläuten? Keine Ahnung. Ausläuten, wie auch immer, irgendwas mit Läuten. Sondern einfach Open End und dann kann man eben zumindest sagen, besteht der Schutz auch noch fort, auch wenn man dann mit 2 Promille um 4 Uhr nachts irgendeine Treppe runterfällt.
1,99 sieht auch schöner aus als 2, irgendwas.
Wie gesagt, mich würde es wirklich interessieren, ob diese 1,99 und nicht 2 Promille, ob das irgendeine Art von, weiß ich nicht, Sicherheitsabschlag oder wenn es nicht so ganz deutlich drüber ist, dann muss es drunter sein oder so. Also wer dazu was beitragen kann, gerne Mail schreiben.
Bitte gerne.
Und ja, also wenn du keine Fragen mehr hast, Nadja, dann kannst du gern nochmal generell auf die, also diese Überleitung annehmen und generell auf die Feedback-Möglichkeit hinweisen.
Auf jeden Fall. Nee, bei mir sind alle Klarheiten beseitigt, würde ich sagen.
Sehr gut.
Nee, ich fand es einen schönen Fall, weil es auch mal wieder zeigt, dass man eben in alle Richtungen so ein bisschen argumentieren kann. Bin froh, dass es vom Ergebnis her jetzt zumindest in finanzieller Hinsicht für den Kläger gut ausging. Hoffe natürlich, dass es ihm gut geht und er keine Folgeschäden vom dramatischen Treppensturz davongetragen hat. Und finde den Ausflug ins Sozialrecht wirklich super, weil man da auch mal wieder sieht, wie eng die beiden Rechtsgebiete dann doch verknüpft sind. Und insofern habe ich keine Fragen mehr, sondern bedanke mich für den schönen Fall.
Sehr
und für den Ausflug nach Baden-Württemberg. Ist ja heute auch mal wieder ein bisschen rumgekommen, gedanklich sozusagen. Ins Tagungshotel war ich auch schon lange nicht mehr. Und insofern, bleibt uns dann tatsächlich an der Stelle gar nicht mehr, als nochmal auf die Feedback-Möglichkeit hinzuweisen und unsere lieben ZuhörerInnen aufzufordern, bei Feedback, Fragen, Lob, Kritik, Anregungen, Treppenstürzen, Fragen zum Sozialrecht oder näheren Hinweisen.
Schwierig, Nadja, schwierig.
Wir haben halt hoffentlich Zeit, es vorzubereiten.
Okay.
Oder zu Erläuterungen der Promillegrenze 1,99. Auch dazu werden sachdienliche Hinweise gerne entgegengenommen. Bitte jederzeit sehr, sehr gerne unter der E-Mail-Adresse podcast@lutzabel.com. Und wir freuen uns nach wie vor sehr über jede Zuschrift und über jegliches Feedback, das da auf uns zukommt. Und ja, insofern bleibt uns an der Stelle dann wahrscheinlich nur noch einen schönen Tag zu wünschen und alles Gute und ganz liebe Grüße an alle, die uns zuhören.
Ganz genau. Und wer mag, kann uns auch gern bewerten. Überall, wo es Podcasts gibt, irgendwelche Sterne oder sowas. Möglichst viele ist immer gut, freuen wir uns.
Aber nicht abläuten bei Plattformen, wo es Glocken gibt, sondern anläuten.
Einläuten, aufläuten.
Aufläuten, auf die Glocke klicken.
Genau, das wäre ganz toll, da würden wir uns freuen. Und ja, genau, dann bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und ciao.
Bis dahin, tschüssi.